Es ist ein Lernprozess, die Freiheit, die Gott uns schenkt, zu erkennen und zu leben. Und zunächst muss ich eigentlich verstehen, wer oder was mich denn überhaupt gefangen hält. Dann geht es darum, diese Gefangenschaft abzulegen. Und wenn ein Mensch gefangen ist, wird er auch immer wieder erleben, wie er angeklagt und beschuldigt wird. Und das ist ein total ätzender Zustand. Dieser Moment, wenn du eigentlich permanent das Gefühl hast, jetzt kommt irgendjemand, der dir wieder die Sachen aufs Brot schmierst, die du irgendwann mal gemacht hast. Da gibt's auch diesen schrecklichen Film, den ich mir zum Glück noch nie angeguckt habe. Da heißt so ungefähr, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Ich weiß nur, vom Genre her ist es irgendein Psychothriller und dann geht es darum, dass wohl irgendwie was gelaufen ist, wo jemand eigentlich versucht hat zu vertuschen und jemand sah es doch und er klagt an. Paulus erklärt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Oder wie Luther es sagen würde, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für alle, die also in Christus sind, in Christus heißt also mit Jesus verwoben, so in ihm und er in uns, gibt es keine Verdammnis mehr. Ich bin für immer frei von der Verdammnis. Es wird kein Urteil, keine Verurteilung, keine Verdammung gegen mich ausgesprochen. Ich komme in keinem Gerichtsprozess, in dem ich verurteilt werde. Und dann denken wir so, okay, die großen Sachen haben wir ja alle nicht gemacht. Neulich ging es mir so. Ich bin bei uns hier an der Stadtmauer mit dem Auto hingefahren. Ich wollte was abgeben. Ich hatte den Eindruck gehabt, ich sehe jemand, der Autokennzeichen aufschreibt, die nicht ausreichend parken. Und ich hatte meine Parkscheibe gestellt, bin in die Stadt reingelaufen und nach ungefähr 5 oder 8 Minuten war meine Sache schon erledigt. Ich komme zurück an mein Auto, dann steht da schon ein anderer Mensch, der gerade dabei war, mein Kfz-Kennzeichen aufzuschreiben. Und ich so, gibt's irgendein Problem? Und er guckt so, jetzt haben Sie aber Glück gehabt. Und ich so, wieso? Ich hatte eine Parkscheibe drin. Und dann so, ja, aber Sie haben die Scheibe, also die ist ja erst ab in einer Stunde gültig. Dann habe ich vor lauter Leichtsinn oder Unüberlegtheit, anstatt 11:30 habe ich 10:30 als Dings angegeben. Und dann er so, naja, wollen wir dann mal kulant sein. Wenn ich so eine Bagatelle aber im Laufe meines Lebens regelmäßig sammeln würde und dann sagen wir mal, selbst wenn es ja nur ein oder zweimal in der Woche wäre, weil hier und da was mache und denke, ach, Parkscheibe, egal. Und irgendwo würde das notiert werden, dann ist es aufs Jahr gesehen, auf die Jahre gesehen, so viel, dass wir selbst da sagen müssen, irgendwann ist die Schuld, die ich selbst mit vielen kleinen Bagatellen erreicht habe, so erdrückend, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwie so jemanden sehe, mit einem schlechten Gewissen und mit vielleicht also sowas wie einer Schwere rumlaufen würde. Jesus kam, um uns frei zu machen von dieser Verdammnis. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod und vor dem Gericht nach dem Leben haben. Für uns Christen muss klar sein, dass wenn dieses Leben irgendwann mal zu Ende ist, wird es ein großes Gericht geben. Da wird eine Riesenverhandlung passieren. Und ich kann euch sagen, in dieser riesen Gerichtsverhandlung gibt's total viele Menschen, die werden richtig Muffensausen davor haben. Du kannst manchmal auf dem Sterbebett von Leuten wohl beobachten, die nicht bereit sind zu gehen, wie sie am Leben klammern und hoffen, dass es, weil sie wissen, was auch immer da drüben kommt, ich bin nicht vorbereitet. Für uns Christen bedeutet es aber, die Gerichtsverhandlung kommt auch. Aber es gibt jemand, der hat für uns bezahlt. Genau, so ist es. Also wir machen es am besten so, immer wenn ich eine rhetorische Pause mache, haut ihren Armen raus oder ihr springt auf und schreit ein Halleluja oder so. Also das wäre total klasse. Johannes 5, Vers 24 heißt es, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben hineingegangen. Also hier steht zwar nur gegangen, ich war gerade so voller Begeisterung, vom Tod ins Leben gegangen, diesen Schritt schon gemacht, vom Tod ins Leben. In Jesus bist du, bin ich frei von Verdammnis. Du musst dir keine Sorgen über deinen Urteilsspruch, über dein Urteil machen. Dein Urteil lautet nämlich Freispruch, weil er die Schuld bezahlt hat. Frei von Verdammnis. Ich sag euch, das ist so ein tolles Gefühl. Ich kann mich erinnern, ich bin ja in einer katholischen Familie aufgewachsen und meine Mama hat mich öfters mal darum gedrängt, dass ich zur Beichte gehe und dann bin ich da öfters mal in die Kirche rein und dann ist da so ein Holzbeichtstuhl und dann da rein und habe alle versucht, meine Sünden aufzuzählen, die mir so eingefallen sind. Und klar war das ja relativ billig. Der Priester sagt ihnen, hey, jetzt betest du drei Vater unser und noch vielleicht drei gegrüßt seist du Maria und dann sei dir die Schuld vergeben. So, kann man das so abarbeiten? Also, wie ist der? Und doch war es so, dieses Schuldbekennen und freigesprochen werden ist was total Geniales. Und wie viel cooler ist es bei uns, dass wir nicht zu einem Priester gehen müssen, oder hoffen, wann ist denn die nächste Beichte, zu der ich gehen kann, um meine Schuld loszuwerden, sondern das heißt, bekennt einander eure Sünden, auf dass ihr Vergebung zugesprochen bekommt, damit ihr diese Freiheit erlebt, von der Verdammung befreit seid. Und Jesus sagte mal an einer Stelle, wer gebadet hat, braucht nicht wieder neu zu baden, sondern nur, dass er sich die Hände und die Füße wascht. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du ihn als den Herrn der Herren, als den, der für dein, der dir Ausrichtung, Lebensziel, Perspektive, Retter und Heiland ist, dann dürfen wir wissen, wir haben diesen Schritt, so wie es dort in Johannes heißt, wir sind bereits diesen Schritt vom Tod ins Leben gegangen oder quasi dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann ist es so, alles was wir dann machen, ist rein nur Hygiene im Sinne von, ich wasche mir täglich Hände und Füße, um mich mit den Verunreinigungen des alltäglichen Mistmachens, mir das nicht schadet. Frei von Finsternis ist ein zweiter Gedanke. Frei von dieser Verdammnis ist echt was so, Menschen, die unter Verdammnis leiden, sind echt Gequälte. Und frei von Finsternis möchte ich hineinlegen, Kolosser 1, Vers 13, denn da heißt es, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet, in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Praktisch, wir sind verrückt. Also wenn dir irgendjemand mal zuspricht, danke, die rhetorische Pause war aber zu kurz. Wir sind verrückt. Ich höre das immer wieder. Mensch, du bist irgendwie verrückt, oder? Ja, ich bin verrückt. Von der Finsternis ins Licht oder ins Reich seines geliebten Sohnes. Und ich liebe diesen Vers in Kolosser 1, Vers 13. Er spricht von meiner neuen Heimat. Überhaupt von meiner Heimat. Von was Bleibendem. Wir laufen Menschen manchmal rum, wie irren wir manchmal rum und versuchen uns an irgendwas festzuklammern, was wie Heimat vermittelt. Und dann nicht nur, weil ich jetzt schon seit 12 Jahren hier in Hessen bin, für die Hessen bin ich kein Hesse und für die Schwaben kein Schwaben mehr. Also mit meinem jetzigen Sprachkauderwelsch und so weiter. Also viele von denen kennen mich ja schon gar nicht mehr am Bodensee. Ich habe da wahrscheinlich auch keine Heimat mehr. Und dann gibt's Menschen, die wie entwurzelt durchs Leben irren, selbst wenn sie im gleichen Ort wohnen, wo ihre Großeltern beerdigt sind, weil sie eigentlich für sich keine Heimat haben. Dieser Vers spricht von einer Heimat. Ich gehöre zu Gottes Reich. Ich bin ein Bürger des Himmels. Auf dieser Erde bin ich immer ein Fremdling. Und selbst wenn wir uns noch so anstrengen und bemühen, dazuzugehören. Und ich kann dir sagen, manchmal tun mir Menschen blödsinnige Sachen, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu. Ich bin einer von denen. Und wir werden das nie erreichen. Wir werden nie dazugehören. Und vor allem ist manchmal der Preis es wert, für den wir hoffen, dazuzugehören. Hier habe ich als junger Kerl irgendwie, nachdem ich zwar so echt Kontakt zu Christen bekommen habe und auch schon mal mit 14 so eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, um irgendwie dazuzugehören, war ich nur schlimmer und wilder wie alle anderen. Und dann denke ich so, Leute, hört auf zu denken, ihr müsst irgendwo dazuzugehören. Die werden immer merken, dass wir anders sind, weil wir verrückt sind. Hier bin ich nicht zu Hause. Ich gehöre in das Reich Jesu. Und das ist echt auch eine frohe Botschaft, dieses Wissen. Ich weiß, wo ich mal ankommen werde. Ich weiß, wo ich Heimat habe. Ich weiß, wo ich Geborgenheit habe. Ich weiß, dass ich so, wie ich bin, geliebt bin, bedingungslos. Ich gehöre dazu, nicht weil ich was geleistet habe, sondern weil er es geleistet hat. Und wenn wir den vorhergehenden Vers betrachten, in Kolosser 1, ab Vers 12, da heißt es, mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Leute, mit Freude, da denke ich dann manchmal, hey, was brodelt in dir? Sind wir, obwohl wir Christen sind, bedrückt, weil wir irgendwo nicht dazugehören, weil wir vielleicht, weil Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, weil unser Lebensentwurf nicht sich mit der Realität deckt? Paulus sagt hier, mit Freude sollt ihr, mit Freude sollt ihr ihm danken. Ihm danken, eben Leute, das ist was Cooles, wenn wir Christen ein Leben haben, wo Freude sichtbar wird, wo Dankbarkeit sichtbar wird. Weil er euch am Erbe beteiligt, das heißt quasi, es wird nicht weniger, weil er es aufteilt, sondern es bleibt in der Gänze trotzdem gleich viel für jeden Einzelnen. Er uns beteiligt an einem Erbe, an etwas, es gibt noch was zu erben. Das erleben viele im Hier und im Jetzt nicht, dass es noch was zu erben gibt. Aber es gibt was zu erben. Er uns am Erbe beteiligt, die im Licht leben, an dem beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Leute, Licht heißt nicht mehr Finsternis. Und wisst ihr, was auch cool ist? Licht ist nicht das Gegenteil von Finsternis, sondern es ist die andersrum. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Finsternis ist nicht das Gegenteil. Kannst auch nicht sagen, Licht und Finsternis sind in einem Kampf, weil dort, wo Licht ist, hat Finsternis immer verloren. Wer es nicht glaubt, macht mal daheim das Licht an. Einfach mal in einem dunklen Raum Licht an und merkst, Finsternis hat sofort verloren. Zack, Atmosphäre ändert sich. Wir sind frei von der Finsternis, von der Sünde, von dem Gesetz. Wir sind frei von der Gewalt oder Macht der Finsternis. Und dann ist die Frage, woran denkst du, wenn du an das Wort Folter denkst oder wenn du das hörst? Normalerweise würden wir von körperlicher Gewalt ausgehen. Aber es gibt auch wohl eine weiße Folter. Und das ist jetzt ganz spannend, warum das weiße Folter heißt. Weil dabei wird keine körperliche, sondern seelische Gewalt eingesetzt. Und zwar die Dunkelhaft. Ist auch lustig. Dunkelhaft ist eine Form von weißer Folter. Und der Gefolterte wird in eine vollkommen dunkle Kammer eingesperrt. Die körperlichen Folgen sind relativ gering. Die Sehnerven lassen in ihrer Leistung etwas nach. Das ist dann aber auch schon alles. Aber die seelischen Schäden dagegen, die sind gewaltig. Wer in einer Dunkelfolter ist, in einem stockdunklen Raum, ich weiß nicht, ob du jemals schon in einem dunklen Raum warst, ich war noch nie im Dialogmuseum, aber da möchte ich irgendwann mal hin, das permanent, das wäre echt ein Horror. Und wenn ich an Ramona denke, unsere ehemalige Vikarin, die als blinde Person auch leben muss. Und wie selbst sie sich nach der Sonne, nach Sonne und nach Licht sehnt und auch danach ausstreckt. Vor Jahren war ich mal irgendwo bei Hinterfriedberg irgendwo, da gibt es einen ehemaligen Bunker, der damals zum Kalten Krieg sehr wichtig war und der geht einige Stockwerke tief runter und hatte ich eine Führung gemacht. Und dann hatte der die Führung gemacht hat, uns gesagt, so jetzt machen wir mal kurz alle Lichter aus. Hier drin ist absolute Dunkelheit. Es kommt hier kein natürliches Licht rein. Und dann, wie fühlt sich das an, wenn du wirklich nichts mehr siehst? Menschen wurden und werden wahrscheinlich heutzutage noch so gefoltert. Und Dinge, die aufgrund so einer Dunkelfolter passieren, sind Nervenzusammenbruch, Halluzinationen, Depressionen, Desorientiertheit, Gedächtnisstörung, Verwirrtheit oder Psychosen. Totale Finsternis ist grausam. Es ist schrecklich und unerträglich. Und viele Menschen leiden schon in den kürzeren Wintertagen an dem mangelnden Licht und atmen auf, wenn die Tage wieder länger werden. Licht ist etwas Lebenswichtiges. Im Norden Kanadas und auf Grönland ist die Selbstmordrate im Winter besonders hoch. Und vielleicht hast du auch schon mal diese Last der Dunkelheit erlebt. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen, bei so einem sonnigen Sommer, den wir erlebt haben, dass solche dunkle, schweren Wolken über Wochen, Monate aufs Gemüt drücken. Und meistens geschehen Raub, Vergewaltigung und Mord im Verborgenen, im Dunklen, in der Finsternis. Nicht im offenen Tag, nicht wenn jeder zuschaut. Im Bereich des Glaubens, in der Beziehung zu Gott, leben wir von Geburt an in der Finsternis. Und diese Finsternis ist anhaltend und undurchdringlich. Die Finsternis und der Herr der Finsternis, der Teufel, haben sogar das Recht an uns. Das Wort Gewalt kann auch mit Autorität oder mit Macht übersetzt werden. Es ist dasselbe Wort, das Jesus in Matthäus 28, Vers 18 benutzt, wenn er sagt, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Alle Gewalt, alle Autorität. Sie ist ihm gegeben. Es ist die Macht, die ein Polizist hat, um zum Beispiel auf eine Kreuzung zu treten und den Verkehr zu leiten. Wenn er dies ohne eine Uniform machen würde, dann würden die Leute anfangen zu hupen, ihm den Finger zeigen und sagen, geh mal hier weg, was machst du, du gefährdest dein eigenes Leben. Und es würde wahrscheinlich eher Chaos bedeuten. Aber die Uniform verleiht ihm Macht, beziehungsweise die Autorität, die hinter der Uniform steckt, die den Verkehr um ihm und gibt ihm das Mandat, den Verkehr zu regeln. Er als Mensch hat keine Kraft, Autos zu stoppen. Bitte nicht ausprobieren. Aber in seiner Uniform hat er die Macht. Er steht da als Staatsmacht und kann mit einem Handzeichen Autos anhalten. Die Finsternis hat Macht über uns bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus in unser Leben kam und uns ein neues Leben schenkte. Zu diesem Zeitpunkt hat er uns freigemacht und freigemacht auch von der Macht der Finsternis. Die Finsternis hat also keinen Anspruch mehr an uns, weil wir frei sind. Aber der Teufel möchte es nicht akzeptieren. Und er versucht uns in Unkenntnis zu lassen, damit wir das nicht wissen und nicht glauben. Und ich denke, das ist echt phänomenal, das ist total spannend. Und wir würden wahrscheinlich alle ein bisschen, sagen wir mal, in Erklärungsnot kommen, wenn wir uns an unsere tägliche Bibellese erinnert wüssten. Und so denken, Mensch, lese ich denn eigentlich ausreichend im Wort Gottes? Und dann merken wir doch alle, oh, wenn ich die Bibel aufschlage, dann habe ich total eine To-Do-Liste im Kopf, was ich denn alles machen müsste. Oder dann denke ich, jetzt bin ich zu müde, und auf einmal kommen dir so viele Dinge, die man machen müsste oder könnte. Und eigentlich ist dann eine Strategie zu sagen, so und jetzt lege ich mir die Bibel, schlag sie auf, weil offensichtlich gibt es einen Abhalter, der möchte uns davon abhalten, zu wissen, was drinsteht, damit wir nicht das auch leben und ergreifen. Und dann, wenn dir Blitzgedanken kommen, oh, das müsste ich erledigen, das müsste passieren, dann ist es nicht gut zu sagen, das merke ich mir, sondern nebendran Zettel und Stift, ich schreibe gerade alles auf. Und immer wenn ich während dem Bibellesen wegen was blockiert wird, dann schreibe ich es auf und weiß, jetzt kann ich Wort Gottes aufnehmen, Wahrheit aufnehmen und kann mehr und mehr in diesem Licht, in dieser Freiheit leben, die Gott uns zusprechen möchte und die, wo der Teufel gern möchte, dass sie in der Geheimhaltung bleibt. Das Spannende ist nämlich, der Teufel kennt das Wort Gottes sehr genau und er weiß, welche Autorität und Kraft wir Christen hätten, wenn wir das Wort Gottes auch kennen und leben. Und ihm auch vorhalten, das, was Jesus gemacht hat. Dort, wo der Teufel Jesus versucht hat, sagt er, es steht nicht im Wort Gottes das und das. Dann sagt er, ja, aber es steht auch. Und dann kommt er mit seinem Argument. Ich werde die Freiheit, die wir durch Jesus haben, nur da erleben, wo wir sie im Glauben erkennen und annehmen. Und das ist ein ganz fantastischer oder phänomenaler Ansatz. Wenn ich weiß, wie die Gesetzeslage ist, dann weiß ich mich auch sicher. Es gibt Dinge in, zum Beispiel in unserem Hier und Jetzt, die sind wie rechtsfreie Räume. Die werden nicht geahndet, obwohl es eigentlich verboten ist. Es gibt so viele Stellen, wo du in Deutschland viel schneller fahren kannst, als angegeben ist, und dir passiert nichts. Und dann sind wir wie schockiert und denken, war nicht am 18. September ein Blitzermarathon? Oh, die haben 24 Stunden alle geblitzt. Und ich denke, hey, wenn ich mich die Gesetze kenne und weiß, dann macht mir so ein Blitzermarathon gar nichts. Der bedroht mich gar nicht, weil ich weiß, wo die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, und wenn ich danach lebe, dann können die 365 Tage Blitzermarathon machen. Gut, man kann auch viele tolle soziale Projekte dadurch unterstützen. So. Das ist genauso wie andere Dinge. Da durch diese Gebühren und Bußgelder werden echt tolle Sachen finanziert. Wer sich da quasi karitativ beteiligen mag, kann das schon gern darüber machen. Oh ja, das sind echt Dinge, die ich für mich auch ganz neu verinnerlichen möchte. Und ich mag dich fragen auch, lebst du frei von der Verdammnis oder hast du noch manchmal Angst vor dem Gericht? Wisst ihr, wir haben das fast verlernt in unserer heutigen Zeit. Als ich mich so für Jesus entschieden habe, so irgendwann Ende der 80er Jahren, beziehungsweise Mitte 80er Jahren, da war so eine Naherwartung da, Jesus kommt bald wieder. Und was, wenn du heute sterben würdest, wärst du bereit, deinem Schöpfer entgegenzutreten? Was, wenn wir heute ins Gericht kommen würden, in dieses ewige Gericht, hätten wir davor Bammel? Oder könnten wir von dem, was wir an Zusagen und an Verheißung ergriffen haben und glauben, wissen, davor muss ich keine Angst haben? Was ändert sich in deinem Leben, wenn du frei von der Verdammnis bist? Ist dann ein neues Aufatmen, neues Aufblühen? Hey, wo lebst du noch in der Finsternis? Oder wo erlebst du Finsternis in deinem Leben? Und wie gehen wir damit um? Gibt's Dinge, die wir echt so im Verborgenen noch machen, wo wir eigentlich voller Scham wären und hoffen, dass uns nie jemand beobachtet? Ich habe erst die Tage mit jemand gesprochen. Und ich habe gesagt, wisst ihr, ich als Pastor lebe hier in Babenhausen wie eine öffentliche, also eine Person des öffentlichen Lebens. Ich kann nicht einfach machen, was und wie ich will. Wie, ob ich mich gerade danach fühle oder nicht. Aber wie viel bin ich mehr Person des öffentlichen Lebens wie du? Oder ist es nicht so, dass du genauso unter Beobachtung stehst? Dass Leute eigentlich wissen, hey, der ist doch eigentlich Christ. Und dass wir unter Beobachtung sind und uns auch ganz gut überlegen dürfen, wie lebe ich denn so als Christ? Oder habe ich Dinge, wo ich eigentlich gar nicht stolz drauf bin, aber die mir irgendwie lieb geworden sind und sie trotzdem mache? Lass uns alles ablegen, was uns eigentlich hindert, ganz im Licht zu leben. Und ich predige nicht euch, sondern mir. Und wie sieht dein Leben aus? Das frei, oder wie sieht denn ein Leben aus, in dem du frei von der Macht der Finsternis lebst? Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass Verdammnis und Finsternis der Vergangenheit angehören, wenn wir uns nach dir ausrichten, wenn wir sagen, Jesus, du, der König der Könige, du, der du der Heiland, der Retter der Welt bist, rette und mich errettet hast aus der Finsternis in dein wunderbares Reich. Dann dürfen auf einmal Verdammnisgefühle mich nicht weiter belasten, sondern ich darf sie zurückschicken und sagen, nein, als Kind Gottes gehen die mich nicht mehr an. Und Jesus, ich bete echt, dass wir nicht mehr im Dunkeln tappen. Nicht mehr Dinge im Verborgenen mauscheln, sondern klar und offen sind. Jesus, dass nicht nur mir meine Mutter zuschauen kann bei dem, was ich mache, oder meine Kinder. Dass nicht nur das Finanzamt genau drauf schauen kann oder mein Arbeitgeber. Sondern Jesus, dass du höchstpersönlich drauf schauen kannst. Ja, und auch der Teufel und kein Anklagepunkt mehr findet. Jesus, ich bete echt, dass wir ein authentisches, aufrichtiges Leben leben. Dass Blitzermarathon in welchen Bereichen des Lebens uns nicht mehr bedrohen und belasten, weil wir uns nicht mehr in der Finsternis aufhalten, sondern bei dir, Jesus, der du das Licht bist. Und ich mag dir einen Augenblick Zeit geben, einfach selber zu überlegen, wo sind noch Verdammnisgefühle da, von du bist nicht korrekt, du bist nicht ausreichend, du, was auch immer dich anklagen will, dich verdammen will, und dem widerspreche, indem du sagst, es steht aber geschrieben, dass wer Ja zu Jesus gesagt hat, der ist schon vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und das Zweite ist, in welchem Bereich wäre es gut, Dinge noch auszuräumen, die im Verborgenen, in der Finsternis laufen, auf die du nicht stolz bist. Dann leg's ab. In Jesu Namen, leg's ab. Und vielleicht ist auch, während ihr euch das so überlegt, möchte ich einen Schritt weiter gehen, vielleicht bist du heute Abend da und du sagst, eigentlich habe ich noch gar keine Gottesbeziehung. Mir ist Jesus nur als historische, christliche Figur bekannt, aber ich habe es noch nie ergriffen, dass er mein Retter und Heiland ist, auf den ich meine ganze Hoffnung setze. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass du sagst, heute möchte ich Christ werden. Und Christ werden wir nicht nur, indem wir irgendwo in eine Kirche hineingeboren werden oder uns zu irgendeinem Freundeskreis oder Gruppe zuzählen, sondern indem wir ganz bewusst Jesus um Vergebung unserer Sünden bitten und bitten, dass er in unser Leben hineinkommt und als Herr unser Leben begleitet. Und das kann man mit einfachen Gebeten machen wie Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld. Komm du jetzt in mein Leben, du sollst der Herr meines Lebens sein. Das kannst du genauso auch einfach nur am Platz machen mit diesen 4, 5 Gedankenaspekten. Vielleicht ist dein nächster Schritt, konsequent zu werden im Handeln. Vielleicht wäre auch dein nächster Schritt, dich taufen zu lassen. Durch die Taufe signalisierst du auch in der unsichtbaren Welt hinein, ich gehöre nicht mehr der Finsternis an, sondern ich gehöre zu denen, die zu Jesus gehören. Ich werde damit Anteil haben als Miterbe. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dich verbindlich ins Gemeindeleben einzubringen, rauszufinden, was deine Begabung ist, was es deine Stärken sind. Und vielleicht ist dein nächster Schritt, auch hier im Gospelhaus in unserer Stadt einen Unterschied zu machen. Lass dich herausfordern, für Jesus den nächsten Schritt zu gehen, der für dich ansteht. Und auch dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, wir beten echt, dass du uns hilfst, unsere nächsten Schritte im Glauben zu machen. Ich glaube echt, dass du mit uns auf eine Reise bist, wo wir nicht Stillstand leben sollten, sondern Schritte des Glaubens mit dir vorangehen. In Jesu Namen, Halleluja.